Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Alchemistin-Podcast. Heute soll es weitergehen mit dem zweiten Teil der kleinen Serie, die ich hier in drei Teilen aufnehme. Im ersten Teil ging es ja um so ein bisschen die Phytotherapie abzugrenzen zur Kräuterpädagogik. Natürlich gibt es da auch Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede. Und da habe ich auch ein bisschen was darüber erzählt, worauf es ankommt in der Phytotherapie, sprich häufig gestellte Fragen. Darum geht es halt in dieser kleinen dreiteiligen Folge. Und in der ersten Folge, wie gesagt, gab es so eine kleine Abgrenzung zwischen Phytotherapie bzw. Pflanzenheilkunde und Kräuterpädagogik und habe auch ein bisschen darüber erzählt, worauf zu achten ist, wenn wir Heilpflanzen richtig anwenden wollen. Und heute im zweiten Teil soll es um die Aromakunde gehen. So ein bisschen Einführung in die Aromakunde, also auch wieder Fragen und Antworten. Ich will dir heute die wichtigsten Infos mitgeben, worauf es ankommt in der Aromakunde. Jetzt keine therapeutischen Tipps, sondern eher, worauf du vielleicht achten solltest, wenn du dir ein ätherisches Öl kaufen möchtest. Und ich werde auch so ein, zwei Tipps und Hinweise geben, wie wir am besten ätherische Öle anwenden können. Also alles, worauf zu achten ist, kann ich natürlich in dieser Podcast-Episode nicht mit dir teilen. Das wäre viel zu umfangreich. Das ist halt Teil im kleinen Phytokurs zur Quelle der Kraft und im Phytocoaching, in der Phytotherapieausbildung, da kommt das Thema Aromakunde natürlich auch immer wieder zur Sprache. Vor allen Dingen auch in unseren Live-Meetings. Vorab, wenn du jetzt schon weißt, dass dich das interessiert, dann vereinbare sehr gerne ein Infogespräch mit mir 1:1. Da kann ich dir alle Fragen beantworten. Du kannst Fragen stellen, die du hast, Unsicherheiten, die du hast, und wir können beide schauen, ob die Phytotherapie oder auch der kleine Kurs zur Quelle der Kraft etwas für dich ist. Okay, kommen wir mal zur Aromakunde. Was sind denn so die wichtigsten Anwendungsbereiche der ätherischen Öle? Es ist ja ein großer Unterschied zwischen der Schulmedizin und der Pflanzenheilkunde. Vielleicht auch vorab einmal erwähnt, dass die Aromakunde per Definition ein Teil der Phytotherapie ist. Die Aromakunde ist zwar so groß und umfangreich, dass sie für sich selbst auch nochmal einen Bereich darstellt, aber sie gehört mit zur Phytotherapie, weil ja das ätherische Öl ein Bestandteil ist von Heilpflanzen. Also viele Heilpflanzen enthalten ja ätherische Öle, klar, und das ätherische Öl wird ja aus Heilpflanzen gewonnen, also aus Thymian, aus Melisse, aus der Wurzel zum Beispiel, von der Engelwurz, also der Angelika. Und es ist ja ein Wirkstoff, ein Inhaltsstoff einer Heilpflanze. Eine Heilpflanze kann viele verschiedene Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe enthalten, wie zum Beispiel Bitterstoffe, Flavonoide, Schleimstoffe, Gerbstoffe und auch eben ätherische Öle. Das heißt, bei den ätherischen Ölen ist es so, dass man zum Beispiel die Anwendung nach Symptomen einordnet oder auch zur Regeneration, zur Stärkung des Organismus, des Körpers. Also es gibt eine Anwendungsbereich, der rein körperlich ist, zum Beispiel Beschwerden der Haut, zum Beispiel Atemwegserkrankungen, auch da spielen die ätherischen Öle eine ganz große Rolle. Aber auch bei Verdauungsbeschwerden, da haben wir ja auch in der Phytotherapie die Heilpflanzen, die reich sind an ätherischen Ölen, zum Beispiel die Carminativa, die reinigenden ätherischen Öle. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich glaube, das war die vorletzte, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich auch Heilpflanzen vorgestellt, die reich sind an ätherischen Ölen, die eben in Bezug haben zum Verdauungsapparat. Ja, und so haben ätherische Öle einen Bezug zum Körper, aber auch ein großer Vorteil, eine große Stärke der ätherischen Öle, die wir uns zunutze machen können, ist die Anwendung im psychischen Bereich, emotionalen Bereich, also unserer Seele. Insbesondere zur Behandlung beispielsweise von Beschwerden wie Stress und ja, darauf folgend dann auch Schlafstörungen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden oder auch Verdauungsstörungen. Also das geht ja hier Hand in Hand, ne? Wir können ja unsere Psyche, unsere Seele nicht trennen vom Körper und der Psychoneuroimmunologie-Immunologe, der vor vielen Jahren das damit schon angefangen hat zu forschen, der Christian Schubert, so heißt der. Ich habe ein Buch, das habe ich aber gerade nicht hier, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Das ist noch Berlin und das Buch, das habe ich in Schweden, da habe ich mir schon vor, ich glaube, 10 Jahren, als das rauskam, sein Buch gekauft. Es war ein schulmedizinisches Buch. Ich glaube, inzwischen gibt es da auch eins, was für Nichtmediziner super gut geschrieben ist. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Und das war das einzige Buch auf dem Markt, wo der Christian Schubert explizit erklärt hat, wie unsere Psyche mit unserem Immunsystem zusammenhängt. Und ich finde es total klasse, dass er gerade immer bekannter wird durch viele Einladungen, auch Interviews auf YouTube. Ja, das ist total spannend. Also, und er sagt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass alle, eigentlich alle Erkrankungen eine seelisch-psychische Ursache haben und wir müssen uns das anschauen. Und der Meinung bin ich eben auch, das glaube ich auch, dass selbst ja viele Erkrankungen, gerade im Verdauungsbereich, die natürlich körperlich sind, natürlich kann man das nachweisen. Wir können Keime nachweisen, wir können beispielsweise Zysten nachweisen, also was Körperliches. Aber was die Ursache, dass überhaupt so etwas entsteht, beim einen entsteht es, beim anderen nicht. Klar, es gibt so eine Sollbruchstelle. Wir haben immer besondere Schwächen oder Stärken im körperlichen Bereich. Aber genau das Gleiche haben wir auch in der Psyche. Und da müssen wir ansetzen. Und zurückzukommen auf unsere Heilpflanzen. Deshalb ist es so wertvoll, weil die Heilpflanzen halt ganzheitlich wirken, nicht einen Wirkstoff herausholen, was dann wieder starke Nebenwirkungen machen kann im Körper, sondern breiter wirkt. Also es geht eher in eine Wirkrichtung. Also das ist zum Beispiel ganz stark bei den ätherischen Ölen der Fall, dass man nicht sagen kann, ein ätherisches Öl wirkt nur so, sondern es hat eine Wirkrichtung. Und es ist auch so, dass sehr, sehr viele ätherische Öle fast alle eine stark keimhemmende Wirkung haben. Viele ätherische Öle wirken Viruzid, Bakterizid, Fungizid, also gegen sie dämmen eine Pilz, die Entstehung von Pilzen wird eingedämmt, Viren, Bakterien, die Vermehrung wird eingedämmt, ganz, ganz wichtig. Als Beispiel Manuka zum Beispiel, das ätherische Manukaöl ist ganz, ganz stark keimhemmend. Ich mag das sehr, sehr gern, ich rieche das auch sehr gern. Und da wären wir schon beim nächsten Punkt eines ätherischen Öls. Allerdings sind es schon 2, 3 Stufen weiter, wenn man sich nicht entscheiden kann. Wenn 2, 3 ätherische Öle sehr, sehr ähnlich wirken, dann sollte man sich immer für das entscheiden, was man selber auch gerne riecht. Also der Duft, der spielt natürlich auch eine große Rolle. Nicht ausschlaggebend, also keine ausschlaggebende Rolle, aber doch schon sehr, sehr wichtig. Ja, die keimhemmende Wirkung, die ist ganz interessant, wie das funktioniert, weil ätherische Öle können unterscheiden zwischen krankmachenden Keimen, Bakterien und auch gesunden Bakterien. Also das Spannende ist, dass sie gesunde Bakterien, wie zum Beispiel unser Mikrobiom im Darm, nicht angreifen und in der Haut auch nicht. Das ist auch ein faszinierendes Phänomen. Das erkläre ich mal an anderer Stelle. Das wird auch im Kurs erklärt. Und dann gibt es natürlich noch wichtige Hinweise, auf die man achten sollte, wenn wir uns ein ätherisches Öl kaufen. Ganz klar, also die Qualität des ätherischen Öls. Ein erster Hinweis ist immer der Preis. Also wenn du ein ganz, ganz preiswertes oder billiges Öl siehst, dann solltest du vorsichtig sein. Es kann sein, dass es ein Imitat ist, dass es kein reines ätherisches Öl ist, sondern ein synthetisches Produkt. Manchmal steht dann drauf Parfümöl oder was ganz gemein ist, dann steht drauf naturidentisch. Das ist ziemlich verwirrend und gemein, finde ich, weil naturidentisch nicht ein reines ätherisches, ein natürliches Öl darstellt. Also sollte schon draufstehen reines ätherisches Öl oder 100% reines ätherisches Öl. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, dass nicht nur eine deutsche Bezeichnung auf dem ätherischen Öl steht, also auf dem Etikett der Flasche, sondern auch immer die lateinische botanische Bezeichnung der Pflanze, der Herkunftspflanze, um eben Verwechslungen zu vermeiden. Auch ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch sogenannte Chemotypen, die auch sehr wichtig sind, weil das auch wieder einen großen Unterschied darstellen kann zwischen den Inhaltsstoffen. Also ein und dieselbe Heilpflanze, wie zum Beispiel Thymian, haben wir beispielsweise im Thymianöl, und wir haben aber verschiedene Chemotypen. Da gibt es zum Beispiel den Chemotypen Thymol oder den Chemotypen Linalol. Das ist ein und dieselbe Pflanze, nur mit verschiedenen Inhaltsstoffen, Hauptinhaltsstoffen. Das hat was mit dem Standort zu tun. Beim Thymian beispielsweise hat das was mit der Höhe zu tun. Also der Thymian auf Meeresebene entwickelt andere Inhaltsstoffe als der Thymian, der zum Beispiel 500, 600 oder 900 Meter über dem Meeresspiegel wächst. Der ist natürlich der Sonne näher, der ist den Sonnenstrahlen stärker ausgesetzt. Dementsprechend entwickelt dieser Thymian ganz andere Inhaltsstoffe. Und das Thymol beispielsweise ist ein sehr, sehr scharfes, ein sehr starkes Thymianöl. Überhaupt nicht für Kinder geeignet, aber ganz, ganz stark desinfizierend. Und für Kinder ist wieder sehr, sehr hilfreich und von Nutzen der Chemotyp Linalol. Der ist sehr sanft und auch dennoch keimhemmend. Aber da gibt es zum Beispiel diese Unterschiede. Also darauf sollte auf jeden Fall geachtet werden. Worauf sollte noch geachtet werden? Was auch interessant ist, beziehungsweise wichtig ist, welcher Pflanzenteil wird denn vom ätherischen Öl oder wurde aus dem ätherischen Öl gewonnen? Ist das die Wurzel? Sind das die Samen? Ist das die Rinde beispielsweise? Auch ganz wichtig. Und natürlich die Menge sollte auf der Flasche angegeben werden. Bei sehr hochpreisigen ätherischen Ölen haben wir in einer Flasche manchmal 1 Milliliter stehen oder ist der Inhalt nur 1 Milliliter, obwohl wir eine große Flasche haben, wo beispielsweise 3 oder 5 Milliliter reinpassen. Und dann wundern wir uns, wenn das ätherische Öl ganz schnell leer ist. Also auch immer auf die Mengenangabe achten. Chargennummer, Kontrollnummer, ganz, ganz wichtig. Also Produkte, die in den Verkauf gehen, das habe ich auch im letzten Podcast, in der letzten Episode gesagt, ist ganz wichtig, dass wir das rückverfolgen können. Produkte wie Tees, Mischungen oder Monotees, genauso wie bei den ätherischen Ölen, die werden rückstandsgeprüft, bevor sie in die Apotheke gehen, bevor sie im Internetshop so rum verkauft werden. Das muss alles geprüft werden und braucht dann dementsprechend auch eine Chargennummer. Falls nämlich irgendetwas doch nochmal im Nachhinein erkannt wird, irgendwelche Allergien beispielsweise, dann muss man das zurückverfolgen können anhand der Chargennummer. Ja, vielleicht noch ein, zwei Tipps zur Anwendung. Ätherische Öle sollten in der Regel nicht pur angewendet werden. Ich sage deshalb in der Regel, weil ätherische Öle pur angewendet werden können. Da gibt es einige, aber da muss man unterscheiden, welche Beschwerden das sind, wann wir es pur anwenden, zum Beispiel auf der Haut. Dann natürlich nicht die ganze Haut, sondern lokal, einen ganz kleinen, ausgewählten Bereich. Dann kommt es da natürlich drauf an, welches ätherische Öl pur angewendet werden darf, wie lange, wie häufig. Das heißt, ein ätherisches Öl sollte immer verdünnt werden. Und für dieses Verdünnen brauchen wir einen Emulgator, weil das ätherische Öl sich ja nicht mit Wasser beispielsweise vermischt. Das ätherische Öl schwimmt auf dem Wasser, und damit es sich mit dem Trägerstoff vermischt, braucht es einen Emulgator. Und ein klassischer Emulgator, zum Beispiel um Einreibungen machen zu können, ist ein fettes Öl. Ein Mandelöl, ein Jojobaöl beispielsweise, das eignet sich sehr gut. Oder ein anderes Fett wie Kokosöl bzw. Fett oder auch Shea-Butter und noch einige andere sogenannte Konsistenzgeber, also von diesen dickeren Emulgatoren. Dann gibt es noch viele weitere Emulgatoren, Sahne, Honig, Salz. Ne? Das sind alles so Grundlagen, wo wir ein ätherisches Öl mit verdünnen können. Und dann ja, können wir es breit nutzen für ein Bad, für ein Vollbad, für ein Teilbad. Ein Teilbad könnte beispielsweise ein Fußbad sein oder ein Sitzbad. Wir können Auflagen machen. Wir können das ätherische Öl natürlich auch inhalieren. Wunderbar, um uns einerseits zu schützen vor Atemwegserkrankungen, aber auch wenn wir schon an einer Erkältung oder unter einer Erkältung leiden oder Nasennebenhöhlenentzündung, dann können wir natürlich auch inhalieren, wir können uns Salben herstellen. Also all das gehört mit zur Phytotherapie. Im Kurs beispielsweise erkläre ich auch immer wieder, wie man eine Tinktur herstellt, wie man ein Balsam herstellt, wie man eine Salbe herstellt oder Sitzbäder macht. All diese praktischen Dinge, die erfährst du im Phytokurs auch zum Teil. Ich meine, da sind auch noch einige praktische Hinweise zur Quelle der Kraft. Das Hauptaugenmerk liegt auf das Konzept. Also wie wende ich dann alles zusammen an? Ja, wie wende ich zum Beispiel bei einer Blasenentzündung? Was kann ich da alles machen? Wie muss ich den Tee anwenden? Welche Kombinationsmöglichkeiten von den Heilpflanzen untereinander gibt es da? Ich habe jetzt neulich wieder auf Social Media so verrückte Sachen gesehen. Das habe ich, glaube ich, auch gepostet. Zum Beispiel, welche Heilpflanzen verlieren ihre Wirkung, wenn wir sie trocknen? Also wie muss ich welche Heilpflanzen anwenden, damit ich wirklich eine Wirkung erziele? Und das Schöne ist, die Phytotherapie kannst du für dich persönlich erstmal nutzen, für deine Familie, für deine Lieben. In dem Kurs, der jetzt läuft, habe ich auch Frauen dabei, die das erstmal, die sagen, das möchte ich für mich nutzen, für meine Kinder, für meine Familie, für meinen Mann. Manche nutzen das beruflich, als zum Beispiel Trainer im Sportbereich, als Physiotherapeut, als Yoga-Lehrerin. Dann habe ich eine Teilnehmerin, die schon Kräuterkurse gibt, aber noch mehr, noch tiefer in das Wissen einsteigen möchte. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann vereinbare sehr, sehr gerne einen Infotermin. Das findest du hier verlinkt, da kannst du einfach raufklicken. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, wenn du nochmal Fragen hast. Praktischerweise mit dem Infotermin, da kannst du dir gleich einen Infotermin raussuchen. Das würde ich auch machen, weil da gibt es nicht so viele Zeitfenster, nicht so große Zeitfenster. Und es gibt schon Infotermine jetzt für den August. Und wenn die belegt sind, dann erscheinen die halt nicht bei dir in dem Kalender, wenn du dich da eintragen möchtest. Also da gibt es noch Infotermine, reichlich, aber nicht so viele. Und wenn die belegt sind, dann sind die eben weg. Und der nächste Kurs, der startet Mitte September und bis zum 20. August gibt es natürlich noch einen Ferien-Sommer-Special. Den erfährst du auch in unserem Infogespräch. Wenn dich ein Kurs, der kleine Kurs zur Quelle der Kraft, wo wir einen Schwerpunkt haben, zu unserer Psyche, zu unserem Nervensystem oder wenn du gleich sagst, ich möchte den Phytocoach machen, die Phytotherapie, Ausbildung, all das erkläre ich dir dann in dem Infotermin. So viel zu heute. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes, was Inspirierendes für dich dabei und du probierst mal das ein oder andere ätherische Öl für dich aus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, salve deine Alchemistin.